Chop, chop! Ja, herzlich willkommen zum Infolora vom Freitag, den 14. April 2017. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung haben wir im Hauptteil ein Gespräch mit Thomas Meyer-Falk. Das ist ein Langzeitgefangener in Deutschland. Er ist schon seit 1996 inhaftiert und er bezeichnet sich als Red and Anarchist Skinhead. Und seit 2013 ist er in Sicherheitsverwahrung. Und das Gespräch dreht sich auch um das Thema Sicherheitsverwahrung. Und dann zuerst kommen wir wie immer zu den Kurznews. Dort geht es um die Hausräumung in Basel, die diesen Montag war. In London wurde eine Massenabschiebung verhindert. Und dann um den Hungerstreik, welcher in Kurdistan und der Türkei von Gefangenen momentan vollzogen wird. Und am Schluss kommen wir noch zum Ausblick. Da gibt es unter anderem einen Aufruf für die internationale Mobilisierung an der französisch-italienischen Grenze vom 15. und 16. April. Jetzt kommen wir zu den Kurznews und wie immer unser Jingle zuerst.
Freitagsinfo, Laura. Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag.
Auf 97,5 MHz. Ja, die erste Kurznews, die kommt aus Basel. Und zwar wurde ein Haus an der Türkheimer Straße 71 geräumt. Wir lesen das Kommuniqué von den Menschen, die da geräumt wurden. Geschehen am Montag, 10. April. Die Eigentümerin Yatu Immobilien AG hat uns ohne Vorwarnung aus der Türkheimer Straße 71 bis 75, respektive Schlettstatter Straße 18, von der Polizei räumen lassen. Anstatt mit uns lösungsorientiert zu kommunizieren, wollte sich die Eigentümerschaft nicht der öffentlichen Aufmerksamkeit stellen. Sie verweigern mit der Räumung und dem unbewilligten Mauerbau jegliche Stellungnahme der laufenden Kritik. Die kunterbunte Hausbesetzung musste wie viele andere Projekte der profitorientierten Stadtentwicklung weichen. Antikapitalistische Kritik, egal in welcher Form, wird seit Jahrzehnten als Randphänomen herabgetan. Doch das vermindert nicht unser Streben nach einer anderen Lebensweise, mit menschlichen Grundprinzipien wie Solidarität, Freiraum und Selbstbestimmung. Diese Bedürfnisse können weder mit einem Räumungsbefehl verdrängt, mit einer Mauer verbaut, noch von Gesetzen illegalisiert werden. Unsere Bedürfnisse erläutern wir nun klar für die Öffentlichkeit. Da sich die Zahl der Menschen auf der Welt stetig erhöht und bezahlbarer Wohnraum in unserer Stadt immer mehr verschwindet, werden täglich Leute aus ihrem Umfeld gerissen und auf die Straße gestellt. Der Grund dafür liegt ganz klar auf der Hand. Unsere Stadtpolitik interessiert sich nur für den Höchstbietenden. Das jetzige Immobiliensystem ist äußerst lukrativ für Menschen und Institutionen, die bereits viel Geld besitzen. Häuser werden wie wild abgerissen, neu gebaut oder total saniert, um die höchstmögliche Rendite herauszuholen. Auf der anderen Seite stehen wir, die BewohnerInnen, welche immer höhere Mieten zu bezahlen haben. In diesem Prozess geht sowohl die Wohn- als auch die Lebensqualität verloren. Denn die Menschen, die diese Stadt ausmachen, müssen weichen und die Höchstzahlenden dürfen ihre Luxuswohnungen genießen. Doch was passiert dann mit den Menschen, die Tag für Tag arbeiten und keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden? Oder schlimmer noch, ihr ganzes Leben für die Stadt gearbeitet haben, jetzt von einer mickrigen Pensionskasse leben und genau von dieser rausgeknallt werden, wie das Beispiel an der Mühlhauser Straße 26 aufzeigt. Wir lehnen die Praxis der jetzigen Stadtentwicklung ab. Wie kann es sein, dass die Regierung zulässt, dass Großkonzerne und willkürliche Spekulanten unsere Stadt formen, ohne jegliche Rücksicht handeln und keine Perspektiven schaffen? Die bestehende Möglichkeit, sich gegen solche Vorhaben zu wehren, finden auf juristischem Wege statt. Doch ohne finanzielle Mittel bleiben einem diese verwehrt. Deshalb sehen wir auch weiterhin Besetzungen als legitimes Mittel an, um dem entgegenzuwirken. Unsere Wege, Widerstand zu leisten, sind vielfältig. Wir leben in einer Gesellschaft, die darauf ausgelegt ist, dass das Individuum nach der maximalen Umsetzung seiner Interessen strebt. Dabei ist das Problem, dass Interessen von den Reichen und Unternehmen höher gewichtet werden als die von einfachen BewohnerInnen. Aus dieser allgemeinen Feststellung und unserem Wissen, dass wir nicht zu den Privilegierten gehören, sind wir gezwungen, uns dagegen zu organisieren. Das Ziel unserer Handlungen ist es, Räume und Strukturen zu erschaffen, die anders funktionieren. Diese sind darauf ausgerichtet, die Interessen und Bedürfnisse aller selbstbestimmt und kollektiv umzusetzen. Darin wollen wir einen Gegenvorschlag zu den vorherrschenden Besitz- und Machtverhältnissen schaffen. Hierbei gibt es viele verschiedene Ebenen. Einerseits geht es um den Widerstand gegen die allgemeine Stadtentwicklung und dabei um die Frage, nach welchen Interessen diese Stadt gestaltet und geplant wird. Es geht aber auch um ein Aufbrechen der Isolation der Menschen in unserer Gesellschaft. Menschen, die im kapitalistischen System als unproduktiv gelten, werden in diverse strukturelle Einrichtungen abgeschoben. Sprich, Kinder gehen in die Tagesstätte, problematische Teenager ins Wohnheim und Betagte ins Altersheim. Unser Freiraum lebt durch das Miteinander denken, handeln und leben. Er lebt durch die Kommunikation, bestehend aus einem Austausch von Bedürfnissen, Wünschen, Ideen und dem darauf eingehen, was jedes einzelne Individuum, welches in diesem Freiraum verkehrt, zu sagen hat. Dies führt zu Absprachen, Konsens und Einverständnis. Es ist ein Raum frei von Verachtung und Respektlosigkeit wie Rassismus und Sexismus. Jede Person wird als Persönlichkeit wahrgenommen und respektiert. Um solch eine Grundlage zu schaffen, werden jegliche Formen von Hierarchie gemieden. Es ist ein Raum der Verteilung und Teilung von Verantwortung, von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gütern schaffen sollen. Dies erübrigt jeden Nutzen von Geld und Konsum. In einem Freiraum wird die Infrastruktur und die Anordnung von Räumlichkeiten so organisiert, dass eine Nutzung möglichst selbstständig und anregend ist. Es ist ein Raum, wo Menschen in einem respektvollen Umgang mit ihrem Umfeld leben und mit ihm aktiv in Kontakt treten. Freiräume sind für uns essentiell, um unsere Träume leben zu können. Deshalb lassen wir uns nicht verdrängen. Sie bauen Mauern, wir reißen sie nieder. Sie brechen ab, wir brechen auf und nehmen unsere Utopien mit. Wir werden diese leben, komme was wolle.
Ja, kommen wir weiter zu Kurznews. In London, blockierter Flughafen, wurde eine Massenabschiebung verhindert. Gefunden auf ausdemherzenderfestung.noblogs.org. Geschehen am 29. März. Die Polizei nahm 17 Antideportationsdemonstrantinnen fest, die sich an einem Flughafen am Stansted Flughafen in London festgemacht haben. Um einen Charterflug zu stoppen, der Asylsuchende und andere MigrantInnen nach Nigeria und Ghana abschieben sollte. Die AktivistInnen der Gruppe End Deportation, Lesbians and Gays Support the Migrants und Plain Stupid schlossen sich an einem Titan Airways Flugzeug fest und weigerten sich zu gehen. Alle 17 involvierten Personen wurden mit dem Verdacht auf schweren Hausfriedensbruch festgenommen. Die Flüge mussten vorübergehend ausgesetzt werden, nachdem die Gruppe in den Sicherheitsbereich eingedrungen ist und eine Start- und Landebahn blockierte. Zu lange hielt die Regierung diese brutalen Massenabschiebungen unter Verschluss. Die UK-Regierung verhaftete Menschen mitten in der Nacht, fesselt sie und zwingt sie auf die Flüge ohne Zeugen. Ich glaube nicht, dass das die Gesellschaft ist, in der die meisten von uns leben wollen. Wir müssen diese gewalttätigen Massendeportationen stoppen. Jetzt, sagt Sam Jones von der LGS Migrants. Es ist das erste Mal, dass DemonstrantInnen auf eine Start- und Landebahn gelangten und einen Charterflug vom Start abhalten konnten. Dutzende Menschen, die hätten deportiert werden sollen, wurden in Abschiebezentren zurückgebracht. Die Menschen wissen meist sehr wenig über ihre Rückführung, was bedeutet, dass sie oft nur wenige Tage haben, um für ihre Bleibe zu kämpfen. Seit 2002 organisiert das Innenministerium alle paar Monate Massenabschiebungen in Charterflügen. Die Flüge werden nicht angekündigt und starten von geheim gehaltenen Flughäfen mitten in der Nacht.
Und wir kommen noch zu der letzten Kurznews von der heutigen Infosendung. Und zwar ist es ein Aufruf für Solidarität mit den Hungerstreikenden in den Gefängnissen in Kurdistan und der Türkei. Wir haben den gefunden auf linksunten.indimedia.org. Unterstützt den Hungerstreik. Auf geht's. Lasst uns die kämpfenden Genossinnen in den Gefängnissen in Kurdistan und der Türkei nicht alleine lassen. Heute am 14. April ist Tag 59 des Hungerstreiks. Die Situation ist sehr kritisch. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen, vieles passiert, auf vieles müssen wir reagieren und oft haben wir nicht die Kraft und die Kapazitäten dazu, auf alles zu reagieren. Seit teilweise mehr als 50 Tagen sind nun inzwischen über 200 Gefangene in der Türkei und Kurdistan im Hungerstreik, um auf die Lage in der Türkei aufmerksam zu machen. Nachdem der Staat 10.000 Oppositionelle verhaftet hat, sehen die Menschen dort keine andere Möglichkeit, als so auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Natürlich können wir uns nicht für alles einsetzen, aber wir müssen die Sprengkraft der Situation in der Türkei begreifen und wenn wir die Weltlage analysieren, sehen, dass es große Möglichkeiten für das Voranschreiten der Revolution bietet, wenn Erdogan gestürzt wird und sich die Befreiung auch auf die Türkei ausweiten kann. Wir haben also die Verantwortung und die Möglichkeit, die Genossinnen dort im Kampf zu unterstützen. In einer Situation, wo wir viele Möglichkeiten haben, haben sie, also die Gefangenen, aber nur noch die Möglichkeit, ihren Körper, also das Letzte, was ihnen geblieben ist, gegen den Feind einzusetzen. Lasst uns aus dem Vollen schöpfen und hier auf ihre Lage aufmerksam machen. Gebt den Hungerstreikenden eine Stimme.
Ja, das waren die Kurznews und die waren unterlegt mit der Musik von Russian Circle. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil, zu Thomas Meyer-Falk. Und ich lese den Beschreib von ihm, wo er selbst auf seiner Seite, welche wir nachher noch vorlesen, wie er zu dieser Seite kommt, geschrieben hat. Am 15. Mai 1971 geboren, sitze ich seit der Festnahme 1996 in Haft. Erst in ISO-Haft in Stuttgart, Stammheim bis Frühling 1998. Dann etwas gelockerte im bayerischen Straubing, seit Herbst 1998 in ISO-Haft in Bruchsal. Verurteilt wurde ich 1997 wegen eines Bankraubs mit Geiselnahme, anlässlich dessen Geld für legale und illegale linke politische Projekte organisiert werden sollte. Ich bin ein sogenannter Red Skin, Rush, gleich Red and Anarchist Skinhead, und da ich mich mitunter deutlich ausdrücke, erfolgten 2000 und 2004 weitere Verurteilungen wegen Nötigung, Beleidigungen, Bedrohungen, wie die Justiz es nennen. Zum Nachteil von Vollzugsjuristen, Richtern, Staatsanwälten sowie ein paar Politikern, unter anderem Bundeskanzler Schröder, bayerischer Innenminister Beckstein und hessischer Ministerpräsident Koch. Insgesamt stehen 16 Jahre, 9 Monate und 3 Wochen Freiheitsstrafe an und danach Sicherheitsverwahrung. Das heißt, eine Entlassung ist unabsehbar. Antritt der Sicherheitsverwahrung ist für Juli 2013 seitens der Justiz vorgesehen.
Ein Wort zu der Geiselnahme an dieser Stelle. Auch wenn es schlussendlich darum geht, für eine bessere, eine freiere Welt einzutreten, letztlich also eine Gesellschaftsform, die ohne Gewalt auskommt, sehe ich keinen Anlass, das, was ich getan habe, zu bereuen. So schockierend das Erlebnis für die Geiseln in der Bank auch war. Physisch wurden sie nicht verletzt, aber die Bedrohung mit Schusswaffen über einige Stunden hinweg war unzweifelhaft ein psychischer Schock. Es ist nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, zumal alles, was ich schreibe, erst über die Zensur der Gefängnisleitung geht. Es geht weder um die Marginalisierung der seelischen Verletzungen der Geiseln, noch um eine Heroisierung dessen, was ich getan habe. Dass ich nicht bereue, warf mir schon 1997 das Gericht vor, das mich verurteilte. Am Ende bleibt vielleicht nur Schweigen. Das war der Text von Thomas Meyer-Falk von seiner Internetseite, die wir, glaube ich, noch nicht haben.
Nein, aber das ist freedom-for-thomas.de, glaube ich, hoffe ich.
Ja, yep. Genau. Und jetzt hört ihr dann mehr zu ihm und zu seiner Sicherheitsverwahrung in einem Interview, das per Telefon durchgeführt wurde und welches vom Webradio Flora, das ist auch, die haben auch eine Internetseite, radioflora.de, aus Hannover gemacht wurde. Wie gesagt, könnt ihr euch unter freedom-for-thomas.de mehr über die Geschichte und die Hintergründe und über aktuelle Infos informieren.
Genau. Zuerst kommen wir aber noch kurz mit einem Song, Moor Mother by the Light.
Ah ja, die spielt Moor Mother, die spielt heute Abend übrigens im Kochareal. Ein kleiner Vorgeschmack.
Some blood on me and some lead in me. Death creeping on my spine. Get your hands off me. And get your hands off me. Get it off me. Came in the world out of pussy with my ambition. Five seconds on your earth. Nothing. From all the factions. They live in the slack. One of the mass. The factor. cold cause they horse shit. Big donkey nigga, I don't miss shit. My shit sit like milk and pigtails. Breastfeeding in public while me mugging. I don't care either, I don't like Rita. Spit down the back like Frida. The whip be like that. North Delivery, hey now. Southern trees and bell hooks train as a sniper. Said your man returning from the game with a hatchet. River Blue, 90 York, mash it. I'm ripping a light, I'm ripping a light, I'm ripping a light.
Ja, Entschuldigung, da war wohl noch ein anderen Song am Laufen im Hintergrund. Jetzt kommen wir zum Telefongespräch mit Thomas Meyer-Falk und dazwischen bringen wir auch immer wieder Musik.
Die haben, die sie nicht haben dürfen, dann den zum Knast bringen. Also es ist ein sehr starkes Abhängigkeits...
Entschuldigung, das Programm spinnt ein bisschen.
Abhängigkeitsverhältnis und ja. Das läuft... Wir haben jetzt den Thomas Meyer-Falk sozusagen on air auf Sendung. Erstmal guten Abend, Thomas. Ist die Verbindung, steht die Verbindung? Kannst du mich verstehen?
Einen schönen guten Abend, lieber Wolfgang und liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann dich wunderbar verstehen, besser als das letzte Mal.
Okay, super. Dann ja, wir hatten schon häufiger mit Thomas, du warst schon häufiger in dieser Sendung und du bist seit 1996 im Knast, warst eine Zeit in Isolationshaft, glaube ich insgesamt 3 Jahre und befindest dich jetzt in Sicherungsverwahrung. Aber vielleicht so am Anfang mal, dass du vielleicht kurz mal diese beiden Eckdaten oder die wie auch immer, dass du die vielleicht kurz nochmal etwas erläuterst.
Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen korrigieren. Ich befand mich 11 Jahre in ISO-Haft, nämlich von 1996 bis 2007. Ja, wie gesagt, nach der Festnahme 1996 hat die Justiz befürchtet, ich könnte ausbrechen oder andere Insassen zu Meutereien anstiften oder ich könnte selber Personal angreifen, wie auch immer. Und dann befand ich mich halt bis 2007 in ISO-Haft. Seitdem im Normalvollzug. Das heißt, ich habe während der ISO-Haft keinen Kontakt gehabt zu Mitgefangenen, außer wenn man sich von Fenster zu Fenster rufend unterhalten hat. Und im Normalvollzug, wie es ja viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch kennen, da sind die Hafträume tagsüber einige wenige Stunden offen. Man kann sich auf dem Flur begegnen, man kann sich gegenseitig in den Zellen besuchen, zusammen mal einen Kaffee trinken, sich mal ein bisschen unterhalten. Das versteht man dann unter Normalvollzug. Und in Sicherungsverwahrung bin ich jetzt tatsächlich seit Juli 2013, also fast 4 Jahre. Die Sicherungsverwahrung, ich weiß nicht, ob ich kurz was dazu sagen soll. Ja, die Sicherungsverwahrung bitte. Wurde 1933 von den Nationalsozialisten eingeführt und bedeutet eine Haft nach der Haft, während man eine Freiheitsstrafe, zumindest der Theorie dieses Staates zufolge, für begangenes Unrecht bekommt, das dann mit der Strafe gesühnt werden soll, dient die Sicherungsverwahrung nicht mehr der Strafe, nach Ansicht der Juristinnen und Juristen, sondern ausschließlich der Prävention. Das heißt, die Gefangenen gelten als so gefährlich oder man schätzt sie halt als so gefährlich ein, dass sie jederzeit wieder schwere Straftaten begehen könnten. Und um zu verhindern, dass sie wieder Straftaten begehen, aufgrund dieser Spekulation, dass sie es wieder tun könnten, entzieht man ihnen weiterhin die Haft. Die Freiheit, Entschuldigung, man hält sie weiterhin in Haft und diese Haft wird vollzogen in einem ganz normalen Gefängnis mit Gittern an den Fenstern, mit ganz normalen massiven Zellentüren, die innen natürlich keine Klinke haben. Das heißt, die Haftbedingungen unterscheiden sich graduell ein bisschen von der Strafhaft. Das heißt, die Zellen müssen ein bisschen größer sein als im normalen Strafvollzug. Man hat den Anspruch zum Beispiel auf Privatkleidung, also auch Oberbekleidung, Unterbekleidung. Und dann erschöpfen sich diese Vorteile schon bald. Und das wichtigste ist Element halt eben in der Sicherungsverwahrung die Spekulation. Die Spekulation, jemand könnte wieder Straftaten begehen. Aus dem Bereich der Wetterprognose ist ja so ein geflügeltes Wort, dass man das Wetter von übermorgen auch nicht voraussehen kann, aber bei Menschen glaubt man voraussehen zu können, was sie morgen, übermorgen oder überübermorgen tun werden. Und leitet es einzig darauf zurück, was jemand mal vor 10, vor 20, vor 30 Jahren getan hat. In meinem Fall wäre es halt eben der Banküberfall 1996. Und man sagt, weil ich 1996 einmal eine Bank überfallen habe und mich davon nicht glaubhaft distanziere und auch keine Psychotherapie gemacht habe, bestünde die Gefahr, ich könnte so etwas wieder tun. Und das Indiz ist halt eben, dass ich es schon einmal getan habe.
Das ist 21 Jahre her, also schon relativ lange. Und gut, es klang auch so ein bisschen eine gewisse Ironie in deinem Ton, so wie ich das jetzt so vernommen habe. Aber du hast schon sehr häufig über die Sicherungsverwahrung, ich glaube, es gibt insgesamt 500 Menschen, also 500 Gefangene sind davon betroffen. Ich glaube, ganz wenige Frauen. Und das Schlimme, ich sag mal das Schlimme, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, ist ja eben, dass die Leute dann älter werden und auch sterben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass die da auch nur noch halbwegs verwahrt werden und dann sozusagen sterben.
Also da hat sich jetzt in den letzten Jahren in diesem Punkt eigentlich relativ wenig geändert. Das heißt, die Leute sterben hier auch eher, als dass sie entlassen werden. Was sich ändert peu à peu, ist der Altersdurchschnitt der Insassen. Wie du vorhin schon gesagt hast, sind überwiegend Männer davon betroffen, zurzeit ungefähr 500. Bei den Frauen kam die Zahl zum Glück noch nie über 3 oder 4 Frauen hinaus. Während noch vor 20 Jahren, vielleicht auch noch vor 15 Jahren, in der Regel Menschen erst dann in Sicherungsverwahrung kamen, wenn sie in Anführungsstrichen am Ende ihrer Karriere angelangt waren, also wenn sie dann schon 50, 55 oder 60 Jahre alt waren, manchmal sogar erst 70, gelangen aktuell immer mehr junge Männer in die Sicherungsverwahrung. Das heißt, der Jüngste, den wir hier haben, ist knapp 31 Jahre alt. Der Zweitälteste ist nur 2 Monate älter als der Allerjüngste. Wir haben selbstverständlich auch Insassen, die sind 75, aber der Altersdurchschnitt ändert sich. Das heißt, hier kommen Menschen am relativen Anfang ihres Lebens noch, also mit Anfang 30 ist man noch nicht so wirklich so alt, kommt man hier an in der Sicherungsverwahrung und erwartet letztlich hier eine Mindestverbüßungsdauer von 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren und in vielen Fällen halt eben auch den Tod. Und das demotiviert viele der Insassen. Denn sie sagen, wir haben Straftaten begangen, also hier gibt es keinen eigentlich, bis auf ganz wenige, die ihre Taten leugnen und sagen, ich bin unschuldig hier. Die allermeisten stehen zu dem, was sie getan haben, sagen allerdings, die Gesellschaft hat uns dafür stellvertretend durch Gerichte eine Strafe auferlegt und die haben wir verbüßt und was wollt ihr jetzt von uns? Und dementsprechend ist halt eben auch das Klima schwankt zwischen Resignation, auch aufflammender Wut vor Hilflosigkeit, weil man halt eben im gewissen Sinne immer gegen Gummiwände rennt. Eine Lobby außerhalb jetzt zum Beispiel deines freundlichen Interviews gibt es eigentlich so gut wie kaum. Und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass die Lebensqualität allzu überschießend ist. Wir haben hier Leute, die sind verzweifelt, ja? Die drohen manchmal auch mit Suizid. Suizide haben wir hier glücklicherweise in Freiburg in der Sicherungsverwahrung in den letzten Jahren keine. Aber wir haben halt diverse Todesfälle. Da werden dann Leute tot im Gruppenraum gefunden, weil sie dort einen Herzanfall erlitten haben. Den Fall, an den ich da gerade denke, das war ein junger Gefangener, jung, Ende 40, Anfang 50. Wir haben andere, denen wurden Beine amputiert. Wir haben hier einen Insassen, der läuft mit so einem Rollator durch die Gegend, weil er sich einfach sonst gar nicht mehr aufrecht halten kann. Und da fragt man sich dann halt auch schon, wo ist da noch die Gefährlichkeit? Wenn es denn so ein Konstrukt, dieses kommt ja noch dazu, dieses Konstrukt der Gefährlichkeit. Aber das ist ein anderes Thema.
Das, glaube ich, der damalige Bundeskanzler Schröder hat mal gesagt von der SPD, wegsperren für immer. Ich glaube, so eine Tendenz von Rache, Abschreckung, das sind bestimmt Argumente von Seiten der Herrschenden, also solche Menschen wegzusperren. Ich glaube, das liegt bestimmt daran, beziehungsweise das passt sich so etwas in diese Law and Order Mentalität ein? Also so würde ich das mal so ein bisschen von draußen so beurteilen. Du hast dich da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt, aber sag doch vielleicht mal, wie du das so einschätzt, warum das jetzt so verstärkt und wie du geschildert hast, dient das ja eigentlich nur der Abschreckung.
Selbstverständlich dient es der Abschreckung. Also ich meine, Sicherungsverwahrung wie das Gefängniswesen überhaupt erfüllt in unserer Gesellschaft ganz verschiedene Funktionen. Wir haben den von dir erwähnten Aspekt, den der Abschreckung, dass also mögliche, in Anführungsstrichen tatgeneigte Menschen, die also bereit wären, sich über bestehende Strafgesetze hinwegzusetzen, in Ansehung der Sicherungsverwahrung oder so einer Strafanstalt abgeschreckt fühlen und sagen, da möchte ich nicht hinein. Deswegen lehne ich mich jetzt auf, deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel nicht auf eine Demonstration, die möglicherweise in einer Konfrontation mit der Polizei endet, weil ich einfach nicht in das Gefängnis hinein möchte. Das wäre dieser abschreckende Effekt. Gefängnisse haben aber selbstverständlich auch einfach einen wirtschaftlichen Faktor. Also in manchen abgelegeneren Gegenden Deutschlands sind Haftanstalten der größte Arbeitgeber am Ort. Das heißt, da finden dann Dutzende, wenn nicht sogar an die 100 Bedienstete, bei Lohn und Brot. Ja, das heißt, dieser Wirtschaftsfaktor. Wir haben, das hast du vielleicht in deiner Sendung auch schon thematisiert, die Gefangenengewerkschaft, die den Blick darauf lenkt, dass Gefängnisse insofern auch ein Wirtschaftsfaktor sind, weil dort Gefangene zu einem Hungerlohn Arbeit leisten müssen, weil nach den Strafvollzugsgesetzen der Länder sind Strafgefangene verpflichtet zu arbeiten. Grundgesetz spricht hier auch ganz eindeutig von Zwangsarbeit. Das heißt, wir haben diesen wirtschaftlichen Faktor. Und dann kommt natürlich aktuell, die letzten 10, 20, 30 Jahre, wir leben in einer Zeit der wachsenden Unsicherheiten. Das heißt, es ist in der Gesellschaft weitestgehend dieses Gefühl, insbesondere Mittelschicht, der Verunsicherung. Das heißt, verliere ich meinen Arbeitsplatz, verliere ich meine Wohnung, kann ich die Familie noch unterhalten, kann ich mich selber noch unterhalten finanziell. Und da bieten dann Gefängnisse auch eine schöne Projektionsfläche. Das heißt, dorthin wird das Böse verbannt. Da ist dann nicht mehr der Arbeitgeber der Böse, gegen den ich mich vielleicht auflehnen möchte oder gerne würde, weil ich mich einfach als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ausgebeutet fühle. Sondern da kann ich diese ganzen Aggressionen ablenken auf die Gefängnisinsassen. Und man muss selbstverständlich zugestehen, dass in der Sicherungsverwahrung einfach ein hoher Anteil zum Beispiel an Sexualtätern sitzt. Der liegt bei ungefähr 80% bis 85%. Und das ist natürlich eine Klientel, auf die damals ja auch Schröder abzielte. Mit der kann man ganz einfach Politik machen. Das heißt, da wird dann einfach auf diese Klientel irgendetwas projiziert und die dienen dann als Blitzableiter, um abzulenken von viel gravierenderen Problemen, die wir gesellschaftlich haben. Und auch natürlich weltweit. Es ist natürlich einfacher zu sagen, sperrt diese Bestie weg, füllt damit dann ganze Zeitungsseiten, anstatt sich zum Beispiel ja der Situation am Ort zu widmen. Gerade zum Beispiel, wie gesagt, hoher Anteil an Sexualtätern. Da ist es natürlich einfacher zu sagen, schaut mal diese bösen Sexualtäter dort, als zu sagen, guck mal in meiner Nachbarschaft. Guck mal diesen Vater, der da mit seiner Tochter immer so intim ist. Guck mal dort, guck mal hier. Das ist natürlich dann viel schwieriger und so kann man das einfach projizieren und ablenken.
Ja, da fällt mir eigentlich nicht mehr viel zu ein. Also es ist einfach so die Situation, diese Sündenbock, das waren, was weiß ich, früher die langhaarigen Studierenden in den 60er Jahren, die Punks und die Leute mit nicht deutscher Hautfarbe und eben auch diese Gefangenen. Das ist auf jeden Fall so. Ich würde dieses Thema jetzt einfach mal so stehen lassen, aber es ist immer wichtig und der Punkt ist auch gerade zur Sicherungsverwahrung, fragen sehr viele Menschen, was ist denn das genau und wissen das nicht und das ist also noch, es ist nicht einfach im Dunkeln im Gegensatz zu Knast, wo man ja zumindest weiß, ja, da weiß man ein bisschen mehr. We'll be right back.
Ihr hört Infolora am Freitag. Das ist Night Fever mit dem Song Transparent. Wir hören den nachher noch zu Ende. Die spielen heute Abend im QZEP am QZEP Festival, 25 Jahre QZEP. Und wir sind mitten in einem Interview, also in einem Gespräch mit Thomas Meyer-Falk. Und jetzt geht es mehr um die Sicherheitsverwahrung.
Du setzt dich mit Knast generell auseinander und hast jetzt vor kurzem einen Artikel publiziert. Und zwar hast du dich da mit deinem Barfußlaufen im Knast beschäftigt, der ja erstmal relativ banal und gibt es nicht vielleicht auch andere Themen. Aber du hast da im Grunde genommen eine Systematik oder hast einfach aufgezeigt, wie Knast funktioniert und gerade so in der Sicherungsverwahrung. Aber vielleicht am Anfang mal, also Anlass dieses Artikels war ja, warst ja du, dass du jetzt, glaube ich, seit mehreren Jahren barfuß gehst. Aber erklär es doch am besten selber mal.
Ja, also ich habe festgestellt, vor ein paar Jahren in Bruchsal, dort habe ich einen Gefangenen gesehen, der Georg, über den hat die Taz vor 5 Jahren auch groß berichtet, weil er dann sein 50. Gefängnisjubiläum in Anführungsstrichen gefeiert hatte. Das heißt, er sitzt seit mittlerweile jetzt sogar 55 Jahren in Haft und der spazierte im Hofgang immer barfuß durch die Gegend. Und dann habe ich gedacht, was dieser doch ältere Herr kann, das kann ich in meinen jungen Jahren doch auch. Habe das ausprobiert, fand es am Anfang natürlich ein bisschen schmerzhaft, irgendwann hat es mir gefallen. Und als ich dann hierher in die Sicherungsverwahrung in die JVA Freiburg verlegt wurde, habe ich die Schuhe ganz abgestreift. Nur wenn ich mal den Anstaltsarzt besuche, da ziehe ich dann noch Sandalen an. Aber ansonsten bin ich den ganzen Tag barfuß unterwegs. Das hat bei Personal wie auch bei Insassen für Irritationen gesorgt. Personal hat mich mehr oder weniger freundlich versucht zu bewegen, doch Schuhe anzuziehen. Also ein Bediensteter meinte, Herr Meyer-Falk, sehen Sie, ich komme doch auch nicht barfuß in den Dienst. Gefangene fragen mich ja, ob ich mich denn nicht ekeln würde vor dem Schmutz auf dem Boden. Nur sage ich halt eben, die Menschheit hat Zehntausende von Jahren keine Schuhe gehabt. Da ekel ich mich bestimmt nicht vor dem Schmutz auf dem Boden. Und im Zusammenhang mit diesem Artikel über das Barfußlaufen wies ich dann halt eben darauf hin, dass viel in der Theorie davon ausgegangen wird, dass Strafvollzug selbstverständlich auch Repression ist, auch repressiv agiert. Allerdings ich für den Bereich der Sicherungsverwahrung feststelle, dass dort Repression nicht im Vordergrund steht, sondern eher ein permissives Verhalten. Was meint permissives Verhalten? Das heißt, dass das Personal einem freundlich, lächelnd begegnet und versucht, den Gefangenen nicht unterwürfig gefügig zu machen, sondern sich anschmiegsam zu machen. Das heißt, der Gefangene soll sich an das Personal anschmiegen, soll sich hier jederzeit im Büro gegenüber dem Personal wirklich in aller Tiefe öffnen. Das Personal fertigt dann natürlich darüber auch Vermerke. Und der Gefangene soll dann, sobald ein Beamter auch nur andeutet, diese oder jene Handlung wäre vielleicht vorteilhaft, diese geflissentlich und sofort erfüllen. Und zwar nicht aufgrund eines, jetzt ich überspitze ich es mal, mit einem Schlagknüppel dastehenden Beamten, weil er sich fürchtet vor Schlägen, sondern weil er dieses System so verinnerlicht, diesen Druck, der von außen auf ihm lastet, dass er diese freundliche Miene des Gegenübers als freundlich gemeinte Aufforderung missversteht und dem dann einfach nachkommt. Das heißt, Repression wird durch permissives Verhalten ersetzt und der Gefangene wird letztlich, ja, ich schreibe an einer Stelle, sediert. Das heißt, er kommt in so eine Art Betäubungszustand und wird, wie gesagt, heutzutage wird hier nicht mehr geschlagen vom Beamten, mit einem Knüppel, sondern heutzutage wehrt sich das Personal durch Aktenvermerke. Der Gefangene XY hat dies und das gesagt. Das kommt erstmal ganz nüchtern daher, kann aber eine viel schlimmere Wirkung haben als einfach ein Knüppelschlag auf den Kopf. In den 60er, 70ern, wenn es da Auseinandersetzungen mit dem Personal gegeben hat, ich kenne es ja auch nur, weil ich erst 45 bin aus der Literatur, dann wurde da halt einfach zugeschlagen. Da käme aber, damals kam kein Beamter auf die Idee, Insassen durch Aktenvermerke das Leben schwer zu machen. Und da hat sich in den letzten 30 Jahren Substanzielles verändert. Heutzutage wird der Gefangene völlig überlassen der Definitionsmacht von irgendwelchen Aktenvermerken. Das heißt, wirklich jeder Bedienstete, der mit einem Insassen speziell im Bereich der Sicherungsverwahrung beschäftigt ist, fertigt Stellungnahmen. Hier gab es eine Beamtin, oder sie gibt es immer noch, die klagte mal vor einiger Zeit, sie würde 30 bis 50 Aktenvermerke pro Tag in ihrer Schicht, und die Schicht dauert 8 Stunden 22 Minuten, über Insassen, die in ihrem Bereich aufenthältig sind, fertigen. Und das ist ja nur praktisch hier das, die Spitze des Eisberges. Das war
Infolora am Freitag, und jetzt kommen wir noch zum letzten Teil vom Gespräch mit Thomas Meyer-Falk.
Also das ist natürlich eine Situation, also klar, einmal kann man natürlich sagen, das ist natürlich klar, wenn es jetzt zur Revolte kommt, gibt es auch noch brutalen Einsatz, aber die Tendenz ist eben, ich habe dich ja auch vor kurzem am Freitag besucht, also dass auch das Personal relativ freundlich ist und so, und das hast du auch ganz gut geschildert in diesem Artikel, also dass auch die Gefangenen teilweise von sich selbst, wenn sie mal aus Versehen eine DVD haben, die sie nicht haben dürfen, dann den zum Knast bringen. Also es ist ein sehr starkes Abhängigkeitsverhältnis, und das läuft eben auf einen von Aktenvermerken oder auf einen sehr freundlichen Ton, aber man ist natürlich trotzdem eingesperrt, was du auch am Anfang zur SV sagtest. Die Zellen sind größer, aber du kannst deine Tür nicht zumachen, sondern es gibt da nur einen Türdrücker, und zwar den können die Beamten betätigen. Das ist so ja eine Situation, die ziemlich krass ist. Vor allem, man muss ja sehen, die Gefangenen haben überhaupt keinen eigenen, können ja gar nicht mal einen eigenen Willen, also wann mache ich jetzt die Tür zu, wann mache ich das und das, sondern sind total von diesem Betrieb abhängig.
Ja, du hast es ja schön gesagt, dir ist das Personal ja auch sehr freundlich begegnet beim Besuch. Das wirkt auf den ersten Blick natürlich erstmal freundlich, freundlicher, als wenn da ein übellauniger, miesepetriger Bediensteter sitzt, der den Besucher anschnauzt. Nur unter dieser Freundlichkeit, nach meiner Wahrnehmung, ist eine ganz eigenharte, stählerne Maske. Und das ist ja auch dieses, was ich mit dem Permissiv meine. Das heißt, das ist ja nur der äußere Schein. Hier wird freundlich angelächelt, und hier geht es nicht darum, wie das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel 2011 mal entschieden hat, Sicherungsverwahre möglichst schnell wieder in Freiheit zu bringen. Die Sicherungsverwahrten inklusive meiner Person erleben hier, dass es darum geht, Zeit zu gewinnen. Und da ist es selbstverständlich, auch aus Sicht der Justiz, viel sinnvoller, man begegnet den Insassen lächelnd, weil dann die Insassen sich natürlich auch verleiten lassen, einfach mal, wie man so schön sagt, über das Ziel hinauszuschießen. Weil jedes über das Ziel hinausschießen, das kommt ja dann dazu, dient dazu als Beleg für die Gefährlichkeit der Insassen. Also wir hatten, oder ganz aktuell, wir haben hier einen, über den habe ich auch schon geschrieben, der sitzt in Sicherungsverwahrung wegen Drogen. Der hat in einer anderen Haftanstalt einmal zu oft mit Drogen gehandelt und wurde dafür dann zur Sicherungsverwahrung verurteilt. Kann man sich eigentlich kaum glauben, kann man kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe auch das Urteil gelesen. Der hatte vor einiger Zeit eine Ausführung, das heißt unter Bewachung von Bediensteten durfte er seinen Vater besuchen. Begleitet wurde er von seiner Therapeutin, die auch noch die Chefin dieser Einrichtung ist. Und auf dem Rückweg hat er dann halt eben versucht, ein Handy mit einzuschmuggeln. Handys sind in Gefängnissen selbstverständlich streng verboten. Also ich rufe hier auch über ein Schnurtelefon an, das die JVA überwachen kann. Dafür, also für das Einschmuggeln des Handys, saß der jetzt längere Zeit im ISO-Trakt der Sicherungsverwahrung, hat dann tagsüber zwar seinen Haftraum offen gehabt, aber der ISO-Trakt ist ganz klein und da durfte er sich dann allein bewegen. Irgendwann kam ein zweiter Insasse auf diese Station aus bestimmten Gründen, mit dem konnte er sich dann unterhalten. Ja, und dieses Handy-Einschmuggeln, eigentlich eine Banalität für die Hörerinnen und Hörer, sind Handys, Smartphones, ganz normaler Alltag, und das wird Ihnen jetzt hier zum Verhängnis. Das wird Ihnen mehrere Jahre möglicherweise kosten, denn die Anstalt und auch die Gerichte sagen, er ist nicht bereit, sich an Maßgaben der Justizvollzugsanstalt zu halten, und eine Maßgabe lautet halt eben, Handys sind verboten. Und wenn er nicht bereit ist, sich an solche Vorgaben im Gefängnis zu halten, dann ist er auch nicht bereit, sich an Vorgaben in Freiheit zu halten. Nun ist es einigermaßen skurril, einem Menschen ein Verhalten vorzuwerfen, das jeder Hörerin und jedem Hörer völlig normal ist. Also ich glaube kaum, dass es eine Hörerin oder einen Hörer geben wird dieser Sendung, die kein Handy oder kein Smartphone hat. Und hier drin wird natürlich dann so ein Verhalten, wie gesagt, sehr negativ bewertet. Würde jetzt die Anstalt oder das Personal immer offen, aggressiv und feindselig auftreten, dann würden sich manche Insassen vielleicht auch überlegen, solch eine Handlung nicht zu begehen. Begehen Sie aber solche eine Handlung nicht, dann hat die Justizvollzugsanstalt natürlich wieder weniger Material in Händen, was sie gegen den Insassen einsenden kann, anwenden kann. Und so ist es letztlich ein Teufelskreis.
Das war, wie gesagt, bei dem Besuch auch mein Eindruck, und man versucht natürlich auch als Besucher ein halbwegs ein entspanntes Verhältnis zu dem Beamten zu bekommen, weil man möchte ja nicht ihn besuchen, sondern den Gefangenen. Das ist ein Punkt, und das andere ist natürlich so, die Freundlichkeit, die kann einen natürlich auch entwaffnen, das hast du ganz gut geschildert. Es gibt aber auch solche Tendenzen hier draußen im Leben. Es ist, auf jeden Fall ist das eine Tendenz, die zumindest in der SV sehr stark vertreten ist. So langsam neigt sich das Interview dem Ende zu, weil es noch zwei weitere Themen geben wird. Möchtest du zum Schluss noch irgendwie was sagen, ergänzen, Thomas?
Ja, ich möchte alle Hörerinnen und Hörer auffordern und bitten, sich im Internet kundig zu machen. Es gibt da einschlägige Websites von Jailmail zum Beispiel, aber natürlich auch hier das Gefangeneninfos, auf der dann Adressen von Inhaftierten zu finden sind. Einfach den Leuten mal zu schreiben, weil es gibt so viele Gefangene, ob hier in der Sicherungsverwahrung oder auch in jeder Strafanstalt, die händeringend Kontakte in die Freiheit suchen und die sich über jede Postkarte, über jede freundliche Zuschrift einfach freuen. Und das ist so mein Appell heute an die Hörerinnen und Hörer, sich doch mal es erfordert ja auch Mut, einfach einem fremden Menschen, zumal noch im Gefängnis sitzend, zu schreiben. Es muss ja dann nicht gleich ein Brief mit dem eigenen Absender sein, oft reicht auch einfach mal eine Postkarte. Anonym, da freuen sich Insassen und Insassen. Viel besser ist natürlich dann, den persönlichen Kontakt zu suchen.
Problem ist natürlich, ob es anonym reinkommt, aber auf jeden Fall ist es wichtig, den Kontakt zu Gefangenen, zu pflegen oder aufzubauen, um überhaupt diese Situation mitzubekommen. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, der es ist einfach auch ein Problem, was du ansprichst, dass Kontakte zu Gefangenen von ganz wenigen nur aufgenommen werden von draußen. Okay, Thomas, soweit erstmal. Erstmal danke. Ich denke, wir werden bestimmt mal wieder über die Thematik Knast und was da alles mit zusammenhängt, reden. Und es war diesmal auch ein Aspekt, dass es ja nicht nur den großen Knüppel gibt, sondern eben auch ein freundliches Lächeln, du hast ja gesagt, dass es irgendwo noch viel perfider ist als nur der Knüppel. In dem Sinne, Thomas, ich bedanke mich dir noch soweit. Einen schönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wunderbar, tschüss.
Tschüss.
Ja, das war das Interview. Eben mehr zu ihm findet ihr auf freedom-for-thomas.de. Und jetzt noch ein kurzer Buchhinweis. Auf dem Blaulicht Verlag könnt ihr das Buch von ihm bestellen. Nachrichten aus dem Strafvollzug. Blumige Worte gehören nicht zu seinem Repertoire. Thomas Mayer-Falk sitzt seit 1996 im Gefängnis, davon mehr als 10 Jahre in Isolationshaft. Die eingeschränkte Kommunikation, die in vielerlei Hinsicht fehlende Sinneseindrücke und die ständige Auseinandersetzung für den Erhalt kleinster individueller Freiheiten haben seinen Blick auf das Wesentliche geschärft. In seinem Essay und Gedichten beschreibt Thomas Mayer-Falk eine Welt, die erstaunliche Parallelen zu unserem eigenen Alltag aufzeigt. Abseits von Schuld, Reue und Sühne bezieht sich dieses Buch klar Stellung zu aktuellen Entwicklungen in den Strafvollzugsanstalten. Im Zuge der Diskussion um eine Ausweitung der Sicherungsverwahrung sollte auch der Standpunkt der Inhaftierten Berücksichtigung finden. Thomas Mayer-Falk zeigt die Kehrseite der Medaille, aber auch wenn einige Leute das nicht passt. Genau, und jetzt kommen wir zum Ausblick.
Und zwar hören wir dazu, glaube ich, noch etwas Musik. Das ist Nidia Minaj, die spielt nämlich heute Abend im Kochareal in Zürich. Und zwar wird das Ganze präsentiert von Ohr. Es spielt Moor Mother, Nidia Minaj, DJ Styx und Fred Hüster. Es lohnt sich, kommt dahin, das Ganze beginnt um 22 Uhr. Dann morgen, Samstag, 15. April, gibt es im Upstate, auch im Kochareal an der Flüelerstraße 54, einen Awareness-Workshop. Für unsere Köpfe, unsere Räume und die Veranstaltungen, die darin stattfinden. Wir wollen über praktische Handlungsweisen zum Thema Awareness diskutieren, darüber, wie ein solches Konzept aussehen und in unseren Räumen und auf unseren Partys umgesetzt werden kann. Zudem soll konkret eine Gruppe für das Rhizom Musikfestival gebildet werden, die sich an 2 Tagen für diesen Bereich verantwortlich fühlt. Leute aus Bern und Basel werden auch dabei sein und ihre Erfahrungen teilen. Der Workshop findet statt im Upstate am Samstag um 15 Uhr und am Freitag, 5.5. um 19 Uhr in der RAF. Die 2 Tage können aber unabhängig voneinander besucht werden.
Ja, im QZEP donnert's heute, morgen und übermorgen. Da gibt es jeden Abend jede Menge Punk, Crust und Grindcore und alles, was das Zeug zählt. Und dann noch Afterparty. Und morgen Nachmittag gibt es um 3 Uhr eine Nachmittagsbespaßung mit Schießständen. Das gibt sicher viel zu lachen. Und am Sonntag gibt es noch ein Soundquiz. Kommt doch mal vorbei im QZEP in Bremgarten an der Zürcher Straße 1, 2 oder was auch immer. Ihr findet das schon.
Dann noch ganz kurz, wir haben einen internationalen Mobilisierungsaufruf für die französisch-italienische Grenze gefunden. Der Aufruf gilt für den 15. und 16. April. Es gibt Workshops, Debatten, Filme, Konzerte, eine Karawane an die Grenze und verschiedene Solidaritätsaktionen. «Le problème, c'est la frontière» ist der Titel des Ganzen. Den kompletten Aufruf mit einigen Hintergründen und Informationen, wieso das Ganze stattfindet, findet ihr auf der Webseite Mobilisation International 2017.noblocks.org. Vielleicht nur noch ganz kurz den Schluss des Aufrufs. Wir rufen auf zu einer internationalen Mobilisierung an der französisch-italienischen Grenze, um die Situation sichtbar zu machen und zusammen zu organisieren, weit verbreitete Repression zu denunzieren und zu bekämpfen, und uns die Zeit zu nehmen für mögliche gemeinsame Aktionen, um die Festung Europa zu brechen.
Das war's von uns.
Vom InfoLora vom Freitag.
Genau, und unsere Sendung findet ihr auf infolorafr.noblogs.org. Da könnt ihr vergangene Sendungen nachhören. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.